Einkaufssache, der Podcast von Beschaffung aktuell mit Alexander Gölz und Yannick Schwab.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Einkaufssache, der Podcast für Beschaffung und Supply Chain Management. Nach der Winterpause sind wir zurück an den Mikros. Mein Name ist Alexander Gölz, ich bin Chefredakteur der Beschaffung aktuell. Gemeinsam mit meinem Kollegen Yannick Schwab moderiere ich unseren Podcast. Hey Yannick.
Hi Alex. Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Hallo zu einer neuen Episode von Einkaufssache. Heute haben wir einen echten Kapitän der Beschaffung an Bord. Michael Bradl, seines Zeichens Senior Managing Director Global Procurement bei Hapag-Lloyd, einem der globalen Giganten der Containerschifffahrt. Als CPO of the Year 2024 hat er in den letzten Jahren so manche steife Brise gemeistert. Ursprünglich im Vertrieb zu Hause ist Bradl in den Einkauf des Unternehmens gewechselt. Ein bisschen wie vom Deck des Schiffs in den Maschinenraum, wo die eigentliche Power steckt. Dort sorgt er nun dafür, dass die Beschaffung nicht nur läuft, sondern mit Volldampf vorausfährt. Dabei waren die Jahre 2021 und 2022 für die Containerreederei echte Rekordjahre. Doch wie hält man den Dampfer auf Kurs, wenn die See rauer wird? Mit digitalem Risikomanagement und Lieferkettentransparenz, quasi dem Sextant 4.0 für die moderne Seefahrt? In Sachen Nachhaltigkeit hat man die Segel jedenfalls gesetzt, um die Flotte mit gewaltigen Investitionen umweltfreundlicher zu gestalten. In dieser Episode lichten wir den Anker und sprechen mit Michael Bradl darüber, wie man den Einkauf in Zeiten globaler Turbulenzen auf Kurs hält, welche Strategien er anwendet, damit die Lieferketten stabil bleiben und warum der Einkauf manchmal wie eine Seefahrt ist. Es braucht einen klaren Kompass, eine feste Route und ein zuverlässiges Team, um den nächsten Hafen sicher zu erreichen. Also, Leinen los und volle Fahrt voraus. Hallo, Herr Bradl.
Ja, hallo und vielen Dank, dass ich heute beim Podcast dabei sein darf. Freue mich sehr. So das erste Mal, dass ich so ein Format mache und freue mich eigentlich sehr auch auf die Diskussion, auf die Fragen, weil wie schon angedeutet, glaube ich, sind wir in den letzten Jahren ja doch schon durch ziemlich heftige See gefahren mit vielen Herausforderungen, besonders auch durch Corona, durch die Häfen, durch die Verstopfungen, die es in der ganzen Welt gegeben hat. Unsere Schiffe, ja, damals natürlich musste man sehen, wie kriegt man Mannschaften an Bord, wie kriegt man die in die Häfen, wie befrachtet man die. Und natürlich musste man auch sehen, wie hält man das ganze System am Laufen, was damals eine große Herausforderung war. Ich glaube, das haben wir im Nachhinein ganz gut hinbekommen. Und leider haben die Krisen sich danach nicht aufgelöst, sondern auch gerade mit den Krisen um und bei im Roten Meer und jetzt mit der Sperrung des Suez ging natürlich noch mal einiges an Arbeit da hinein, um das zu bekommen. Also das war schon eine aufregende Zeit und das in der Transformation bei Hapag-Lloyd, das war nicht ganz einfach. Deshalb freue ich mich sehr und natürlich über den Preis von BME haben wir uns auch gefreut, aber vielleicht kommen wir dazu ja noch.
Auf jeden Fall. Ja. Ja, vielen Dank auch von mir. Herzlich willkommen, Herr Bradl. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, dann starten wir jetzt auch direkt rein mit unseren Quickfire-Fragen. Für Sie als waschechten Hamburger, essen Sie lieber Fischbrötchen oder Franzbrötchen?
Das ist eine ganz schwere Frage, aber ich würde sagen, eigentlich lieber Franzbrötchen. Dazu vielleicht eine ganz kleine Story. Wir haben hier bei uns im Bunkereinkauf einmal im Quartal ein Franzbrötchen-Testing, wo von fünf oder sechs verschiedenen Bäckern werden immer Franzbrötchen besorgt und dann darf die Truppe wählen, welches das Beste ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen typisch, kommt ein bisschen typisch aus Hamburg.
Ja. Ach, stark.
Ja. Nicht schlecht, da kann man fast neidisch werden. Ja, die nächste Frage. Fliegen, fischen oder Bonsai pflegen? Wie können Sie besser vom Alltag abschalten?
Ja, auch gut, ja. Ich glaube, beim Fliegenfischen, wenn man so am Fluss manchmal alleine ist und kann so seinen Gedanken nachhängen und hat dann noch ein bisschen Bewegung dabei, dann ist der Kopf doch schnell frei, muss ich sagen. Bei dem anderen muss man so ein bisschen die künstlerische Ader haben, die bei mir nicht so ganz ausgeprägt ist. Da komme ich dann manchmal auch in Stress.
Alles klar. Gut, ja, dann kommen wir auch zur letzten Frage. Sie sind Kapitän eines Containerschiffs und entscheiden, welche Route Sie fahren. Wohin geht es?
Ah, dann würde ich einmal, sage ich mal, sicherlich Richtung Südamerika, einmal durch den Panama-Kanal. Das wäre schon was. Also das würde ich gerne mal sehen. Ich habe einmal gesehen, wie Schiffe durchfahren und wie die da gehandelt wurden. Das ist schon aufregend. Aber das würde ich gern mal sehen und dabei sein, live. Das wäre sicherlich toll.
Ja, glaube ich.
Sicher spannend, ja. Okay, vielen Dank. Ja, dann tauchen wir jetzt auch thematisch ein. Genau, wie von Yannick schon in der Anmoderation erwähnt, wurden Sie letztes Jahr vom BME zum CPO of the Year gewählt. Was bedeutet denn diese Auszeichnung für Sie und auch Ihr Team?
Ja, also ich glaube, das war eine tolle Sache auch für uns hier in der Motivation, für das gesamte Team, für mich natürlich auch, aber auch gerade das Team hat das toll aufgenommen, weil wir, sag ich mal, ich bin seit 2,5 Jahren hier am Start. Wir haben viel umgebaut, auch so von dezentral auf zentral. Hier versucht, nicht nur eine klare Struktur zu schaffen, sondern auch viel so im Bereich Excellence zu machen, Support zu geben, Value Add zu kreieren, damit wir den Frontline, wie ich so nenne, mehr helfen und neue Tools einzuführen, neue Methoden aufzusetzen und dass das irgendwo gesehen wurde in der Transformation, dass man den Weg irgendwo von außen auch begleitet hat und gesehen hat, wow, auch bei Hapag verändert sich da was. Das hat das Team schon stolz gemacht, das muss ich sagen. Haben sich alle gefreut und hat nochmal so Motivation freigesetzt, das auf jeden Fall.
Okay, ja, vielen Dank. Wie war denn so Ihr persönlicher Weg in den Einkauf?
Ja, also ich, wie Sie im Vorspann ja gesagt haben, war ich eigentlich immer auf der anderen Seite unterwegs, mehr auf der kommerziellen Seite, habe 14 Jahre im Mittelmeer Italien und das Mittelmeer für uns geleitet. Danach dann in Hamburg auch wieder die, wie wir es nennen, Region Europa. Also so das Tagesgeschäft, Kunden, aber auch Lieferanten und eigentlich dafür gesorgt, dass wir die Volumen an Bord bekommen, dass wir Container verkaufen, dass die Länderorganisationen funktionieren. Da macht man natürlich auch schon ein bisschen Einkauf dabei, aber das habe ich dann, ja, sage ich mal, 24 Jahre gemacht in verschiedensten Funktionen und dann irgendwann kam unser CEO und hat gesagt, wie sieht's denn aus, hast du mal Lust, was anderes zu machen? Dann sind wir auf den Einkauf gekommen, um zu sagen, nehmen wir doch mal jemanden, der eigentlich auch immer den Einkauf, vielleicht Zentraleinkauf, ein bisschen kritisch gesehen hat, setzen wir den denn doch mal dahin und dann kann er seinen Kollegen mal zeigen, was man alles besser machen kann oder ob man Mehrwert findet. Und so bin ich da hingekommen und im Nachhinein muss ich sagen, ist das für mich eine riesige Lernkurve gewesen und macht auch richtig Spaß. Also haben wir ein tolles Team aufgebaut, viel versucht anzuschieben und das, was ist natürlich eins, ist, muss man wirklich sagen, wenn man dann aus dem Kreis der Regionsleiter bei uns kommt, dann macht es manchmal auch ein bisschen einfacher. Also dann hat man vielleicht manchmal ein Verständnis für beide Seiten, das dann einfach ist, wo man sagen kann, okay, lass uns das doch mal so angehen oder so, weil man eben beide Seiten kennt. Und ich glaube, das ist im Nachhinein eine gute Wahl gewesen.
Okay, ja, sehr spannend. Würden Sie sagen oder können Sie sagen, wie war so die Akzeptanz dann, also innerhalb der Hapag-Lloyd dann für Sie in der neuen Funktion?
Ja, also ich glaube, das ging hier im Headquarter bei uns, war das sehr schnell sehr, sehr positiv, weil man gesehen hat, dass wir viele Sachen angepasst haben. Natürlich bei meinen ehemaligen oder bei meinen Kollegen vor Ort war das erstmal so ein bisschen Skepsis natürlich. Aber ich glaube, das haben wir zusammen, haben wir viel auch Unterstützung vom Vorstand bekommen. Wir haben da Workshops zugemacht, wir haben das gemeinsam aufgesetzt und ich glaube, das war im Nachhinein dann ein guter Weg, dass wir das sehr offen und sehr ehrlich diskutiert haben und auch ganz klar gemacht haben, dass wir ja nicht da sind, um irgendwas wegzunehmen, sondern dass wir da sind, um Dinge irgendwie besser zu machen, klarer zu machen und dass alle vielleicht auch noch ein bisschen mehr Fokus darauf legen können. Weil am Ende müssen wir sagen, je nachdem, ob wir Schiffe kaufen oder Container kaufen oder nicht, das ist ja mehr so, sage ich mal, nicht permanent, sondern kommt so in Wellen, aber ist so unser Spend ist so zwischen 12 und 15, 16 Milliarden im Jahr. So, und dann müssen wir natürlich gucken, was können wir helfen, wo können wir vielleicht noch Dinge etwas anders machen oder einen globalen Blick drauf haben. Weil eins muss man sagen, wenn man für eine Region wie ich für Europa zuständig war, dann hat man schon einen sehr fokussierten Blick eben auf seinen Garten so und den globalen Blick da noch einmal reinbringen. Ich glaube, das war etwas, was wir so gemacht haben.
Ja, okay, ja, vielen Dank.
Alles klar. Jetzt sind wir ja schon mitten in der Einkaufsorganisation von Hapag-Lloyd und ja, also ein gewaltiger Spend, den Sie da jährlich verwalten. Was sind also, klar, die Schiffe und die Container, die so eine Reederei beschaffen muss, das ist erstmal relativ offensichtlich. Aber was muss denn darüber hinaus noch beschafft werden? Was sind das denn für Warengruppen, die Sie beschaffen müssen und wo beschaffen Sie das? Also wo liegen Ihre Märkte da?
Ja, also ich glaube, wir haben drei große Säulen und haben unsere Organisation auch dann in vier Säulen geteilt. Also eins ist so der Bereich Procurement Excellence, wo solche Dinge wie Prozesse, IT-Landscape, Akademie, Training, all diese Dinge, da liegt auch die Lieferkette mit drin, Human Rights, da machen wir all diese Dinge, die arbeitet dann so da rein in die anderen, die wirklich Kostenfokus haben. Und da haben wir drei Säulen. Das eine ist ja unser Bunker, also unser Sprit für die Schiffe. Das ist ein sehr, sehr großer Teil. Das andere ist dann, sage ich mal, was wir Direct Procurement nennen. Das ist also alles, was Terminal, Transport, Bahn, Truck, all diese Dinge sind, die ganzen Feederschiffe. Und dann haben wir Indirect. Das ist so für uns, IT ist ein großer Block. Alles, was mit IT zusammen hat, alles, was so mit Beratungseinkauf zu tun hat und alles, was mit Ersatzteilen und die Versorgung der Schiffe, aber dann auch sowas wie Reisen und den ganzen Bürokram, den wir so hier in Hamburg, das fällt alles damit rein. So, und damit, das sind so die drei großen Säulen, die wir haben, was Kosten anbelangt. Wobei man deutlich sagen muss, der dickste Block ist wahrscheinlich Terminal und Transport und das zweitgrößte sind eben die, ist der Fuel, ist der Sprit.
Ja, das denke ich mir. Wie groß ist die Einkaufsorganisation insgesamt? Wie viele Mitarbeiter haben Sie da?
Also wir sind im Moment so bei circa 120 Leuten in Hamburg und dann haben wir nochmal so 60 bis 70 Leute in den Regionen und Areas. Ich würde sagen, wir sind so bei zwischen 180 und 200. Was im Vergleich, was wir sehen mit anderen Industrien, noch relativ lean ist. Aber wir sind auch noch im Aufbau, sind viele Felder kommen noch da hinzu und da sind wir auch gerade noch so in der Transformation und gucken, was wir noch brauchen. Wir sind auch in den letzten Jahren gewachsen, aber ich glaube, wir sind da auf dem richtigen Weg, was die Ressourcen anbelangt.
Okay, und wenn Sie gerade den Direct Spend und die Kraftstoffe quasi als die zwei wichtigsten oder größten Blöcke genannt haben, können Sie sagen, wie viel Spend das dann ungefähr in den Bereichen ist? Also ist das eine jetzt irgendwie mit 5 Milliarden besonders groß und dann kommt das andere mit 2 oder sind die dann recht nah beieinander?
Ja, ich würde sagen, wenn man Terminal Transport ist schon der größte Bereich, so ich sag mal um und bei 8 bis 9 Milliarden. Und Bunker ist dann vielleicht so um und bei 3 circa.
Okay, alles klar. Super. Ein großes Thema ist bei, oder nicht nur bei Ihnen, weltweit in der Wirtschaft, aber bei Ihnen oder bei Transportunternehmen nochmal besonders, ist das Thema Nachhaltigkeit. Ja. Und da sind Sie ja auch relativ ambitioniert. Ich glaube, bis 2045 soll die Flotte CO2-neutral sein. Ja. Was muss dafür getan werden bei so einer bisher so CO2-intensiven Branche?
Ja, also unser erstes Klimaziel ist ja erstmal 2030, wollen wir um 30% reduzieren und dann bis 2045 dann eben klimaneutral. Und da gibt's verschiedene Dinge. Also wir arbeiten einmal an unserer Flotte natürlich permanent. Da sind wir als Einkauf dann im nachgelagerten Angang dabei, da zu helfen, um die Dinge zu kaufen. Aber wir haben natürlich Leute, die sich angucken, kann man mit Propeller effizienter fahren, wenn man andere Schrauben bei den Schiffen anbaut, kann man die Nase verändern, kann man vielleicht Farben nehmen, die dann im Wasser das Schiff vielleicht noch mal etwas effizienter machen. Und solche Dinge gucken wir uns an. Da sind dann Ingenieure dabei, die sich angucken, was kann man da noch machen. Und dann sind wir im Einkauf dann danach dabei, wenn dann es um die Beschaffung geht. Aber solche Dinge gucken wir uns an und dadurch wird die Flotte insgesamt effizienter und damit natürlich werden wir auch in dem Bereich, sage ich mal, weniger Spritverbrauch Und das hilft auch auf die Einzahlung der Klimaziele auf jeden Fall. Das ist etwas, was wir im Moment tun. Und das Zweite ist dann natürlich, sage ich mal, die Antriebsarten selbst, wo man gucken muss, mit welchem Treibstoff fahren wir jetzt eigentlich. Nimmt man schwefelfrei oder mit einem Treibstoff mit weniger Schwefel, nimmt man hinterher irgendwie Methanol, nimmt man also Wasserstoffe, nimmt man irgendwelche Gase bis hin. Da ist man im Moment noch so ein bisschen am Gucken. Ammoniak wäre natürlich auch noch zumindest vom Klimaziel her extrem interessant. Ist natürlich ein hochgiftiger Stoff, wo man gucken muss, wie schützt man da die Mannschaft nicht, ne? Dass man nachher, sag ich mal, klimaneutral unterwegs ist, aber die Leute fallen einem um. Das wäre das Schlimmste, was passieren könnte. Das geht natürlich absolut gar nicht. Also insofern glaube ich, und das ist im Moment so für uns die große Herausforderung, zu sehen, was ist eigentlich der Treibstoff der Zukunft. So, und das wird irgendwo ein Mix sein, das ist jetzt schon klar, weil zum Beispiel unsere neuesten Schiffe sind LNG getrieben, haben also zwei Kraftstoffe an Bord, aber LNG ist so das, was wir eigentlich möchten, ist deutlich besser in der Klimabilanz als natürlich Schweröl, auf jeden Fall. So, aber ist eben noch nicht klimaneutral, da wo wir hinwollen. Aber natürlich, so ein Schiff, wenn Sie das vor 2, 3, 4 Jahren gekauft haben, das fahren Sie noch 15 Jahre mindestens. Ja. So, das heißt, da müssen Sie jetzt gucken, was ist jetzt die nächste Generation und welche Treibstoffe kommen da an den Start. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir gerade dabei sind, um zu sehen, was müssen wir da machen.
Ja, das glaube ich, dass das total anspruchsvoll ist, da soweit also auch die Zukunft mit einzubeziehen. Und gerade jetzt bei diesen Kraftstoffen, wo man ja noch gar nicht weiß, wie entwickelt sich das mit den Verfügbarkeiten von solchen nachhaltigen Kraftstoffen. Wie ist das denn aktuell oder wie ist das heute? Kann man da entsprechende Rahmenverträge überhaupt schon unterzeichnen für die großen Mengen, die Sie ja benötigen?
Also wir sind jetzt dabei, uns das anzugucken. Okay. Wir haben erste Verträge werden gezeichnet, aber das langt noch nicht. Das ist sicherlich die große Herausforderung, die wir gerade angehen, um zu sehen, wie kriegen wir da, sag ich mal, eine verlässliche Beschaffung hin und dann natürlich auch für welche Kraftstoffe. Weil das hat natürlich dann auch Einfluss auf die Neubauten, die dann irgendwann kommen, wo man sich dann entscheiden muss, auf welche Karte setze ich denn jetzt. Und die ganze Industrie, was Motoren anbelangt, ist da noch in der Entwicklung. Wie gesagt, also einige unserer Mitwettbewerber haben auf LNG gesetzt, andere haben auf Methanol gesetzt. So. Und das wird sicherlich, wie gesagt, irgendwo ein Mix aus beidem. Aber dann erreichen würden wir unser Ziel wahrscheinlich immer noch nicht ganz erreichen, weil die Beschaffung auch wirklich schwierig ist, das so hinzubekommen in den Größenordnungen. Und wir stehen ja auch in Konkurrenz zu anderen Industrien. So, sei es die Flugindustrie, sei es andere, die auch um den Treibstoff kämpfen, genau wie wir. Und ich glaube, da müssen wir einmal schauen, was sich da noch entwickelt. Und das ist im vollen Gange im Moment, muss man sagen, zu sehen, welche Motoren entwickeln sich da nach vorne raus.
Alles klar. Noch eine Frage dazu. Wissen Sie, wie das nachgefragt wird, also nachhaltigere Transporte, die Sie ja auch schon anbieten? Wie ist das auf Kundenseite da, die Nachfrage?
Ganz, ganz unterschiedlich. Ohne dass ich da jetzt ins Detail gehen will, weil sonst müsste ich sagen, die Industrie macht das so und die macht das so. Aber wir bieten das natürlich an, ganz klar. Es gibt Industrien, die auch das deutlich einkaufen und da einen großen Schwerpunkt drauflegen. Und es gibt andere, wo das vielleicht, sage ich mal, noch nicht so ganz im Fokus steht. Aber wir merken eben, dass es mehr und mehr wird. Also das Bewusstsein auch gerade bei Kunden in Europa und auch in Deutschland wächst, ist das weltweit überall so noch nicht ganz, muss ich sagen. Also es wird mehr und mehr und mehr. Aber ich würde sagen, gerade in Europa steigt das Bewusstsein von Jahr zu Jahr auf jeden Fall.
Alles klar, super, vielen Dank.
Ja, Herr Pradl, in den vergangenen Jahren war ja bei Hapag-Lloyd viel los, diverse Krisen, dann die Rekordjahre 2021 und 2022 und jetzt kommt die aktuelle Entwicklung hinzu mit den US-Strafzöllen, forciert durch Donald Trump. Welchen Einfluss haben denn diese Zolldrohungen auf die Containerschifffahrt?
Ja, das ist eine Das ist eine ganz interessante Frage, das müssen wir mal schauen. Also ich war in mehreren Diskussionen in den letzten 2, 3 Wochen, wo das natürlich auch Thema war. Ich glaube, man kann das noch gar nicht so abschätzen, weil inwieweit das dann umgesetzt wird und wie weit das uns wirklich betrifft, das muss man noch mal abwarten. Ich sag mal, da sind auch die Meinungen gehen da weit auseinander, weil man ja auch sieht, dass heute Zölle erhoben werden, morgen werden sie wieder verworfen. Dann wird irgendwo geguckt, kriege ich da vielleicht irgendeine Vereinbarung hin, wo man links was gibt, rechts wird was verändert. Das sieht man ja auch, jetzt hat man ja gesehen, gerade bei den Zöllen, die für Mexiko oder Kanada erhoben werden, ist ja auch noch nicht ganz klar. Da auch da gibt es Veränderungen täglich. Deshalb, glaube ich, müssen wir das mal abwarten, wie sich das entwickelt. Und man muss ja auch sagen, das ist nach vorne raus. Wie gesagt, müssen wir einmal schauen, wo das hingeht. Ich glaube, die Krisen, die uns direkt mehr beeinflusst haben, waren sicherlich die zwei. War einmal Corona und war jetzt einmal der Suez, die Krise im Roten Meer und im Suezkanal. Das ist wirklich im Moment das, was uns auch aktiv beeinflusst und wo wir uns täglich eigentlich mit befassen müssen. Das andere müssen wir mal sehen, nach vorne raus, was das für uns bedeutet.
Ja, okay. Es bleibt auf jeden Fall sehr spannend in dem Bereich. Also ja, betrifft uns ja irgendwo auch alle mit den Zöllen dann, je nachdem, für die Wirtschaft.
Ja, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, man muss mal gucken, inwieweit das dann zum Beispiel unsere Automobilindustrie dann auch wirklich trifft oder was am Ende dann davon wirklich umgesetzt wird oder wo denn die Komponenten dann vielleicht auch hergestellt werden. Auch das gibt es ja, dass man dann vielleicht etwas in USA baut und das dann vielleicht von da exportiert. Das würde uns dann ja auch wieder helfen auf der anderen Seite.
Als das stimmt, Schiffer. Absolut. So. Ja. Okay. Ja, am 1. Februar hat die Gemini Corporation von Maersk und Hapag-Lloyd den Betrieb aufgenommen. Welche konkreten Maßnahmen werden denn ergriffen, um die angestrebte Pünktlichkeit der Container von bis zu 90%, sagen sie ja, zu erreichen?
Ja, also ich glaube, dass erstmal haben wir einen Partnerwechsel vorgenommen von einer Allianz, die wir hatten mit einer koreanischen, mit Japanern. So, da haben wir eigentlich in einer Kooperation, die lange, lange gehalten hat. Und wir haben uns dann entschieden, irgendwann jetzt in eine Kooperation mit Maersk zu gehen. Und der Hauptpunkt, wie gesagt, ist natürlich auf der einen Seite Nachhaltigkeit, was bei beiden Firmen irgendwo von der Strategie her ähnlich ist. Die Ansatzpunkte, also da haben wir uns gemeinsam wiedergefunden. Und natürlich Qualität und pünktlich und Verlässlichkeit zu liefern. Und da gibt es eigentlich ein System, wo wir sagen, auf unseren Hauptrouten laufen wir weniger Häfen an. Dadurch reduziert sich die Aufenthaltszeit in den Häfen. Wir machen also mehr in weniger Häfen und dadurch hoffen wir, sind wir sehr überzeugt, dass dadurch die Pünktlichkeit gegeben werden kann, weil wir einfach, Häfen und Anläufe rausnehmen und die dadurch in der Vergangenheit oftmals Verspätungen, die dadurch kreiert wurden, die reduzieren wir einfach. Wir reduzieren die Komplexität. Und dadurch haben wir dann Shuttle-Dienste, die Container aus diesen Hubports dann weiter transportieren. Und dadurch, glaube ich, werden wir diese versprochene Pünktlichkeit auf jeden Fall hinbekommen. Ob das dann von Tag 1 so klappt, wir legen alles da dran. Wir haben uns die letzten im Einkauf auch die letzten 8 Monate damit extrem befasst. Wir haben alle Terminal und Feeder-Verträge und alles, was da dran hängt, neu verhandelt und da natürlich auch gewisse Qualitätsgarantien, Abfertigungsgarantien, Garantien für Produktivität und solche Dinge mit eingebaut. Und ich denke schon, dass das einen großen Unterschied machen wird, weil eben die Anzahl der Häfen deutlich reduziert ist in unserem Netzwerk, was die Hauptläufe anbelangt.
Ja, okay, also eine wahre Herkulesaufgabe für den Einkauf dann bei Ihnen.
Ja, die letzten 8 Monate auf jeden Fall. Einmal alles anfassen, einmal alles umdrehen und dann mit einem neuen Partner auch gucken, dass man sich einigt, welche Häfen nimmt man, wie gestaltet man die Routen, wie gestaltet man das Netzwerk, welche Häfen nimmt man, welche Häfen sind auch eigentlich dann in der Lage, diese großen Schiffe und diese Anzahl von Containern abzufertigen. Das ist natürlich eine Diskussion, die man haben musste und die auch sehr gut gelaufen ist, muss ich sagen. Wir sind jetzt so weit, dass unser Netzwerk steht und wir, wie gesagt, wie Sie eben sagten, ab 1. Februar am Start sind. Und jetzt freuen wir uns alle, dass es losgeht. Und dann schauen wir mal nach den ersten Abfahrten, ob das, was wir uns vorstellen, dann auch wirklich eintritt. Bin aber sehr sicher, dass wir zumindest von unserer Seite alles getan haben, um das hinzubekommen. Und ich glaube, wenn das klappt, ist das natürlich auch eine tolle Nachricht so an unsere Kunden, weil die Verlässlichkeit in der Lieferkette ist ja auch etwas, was gefordert wird oftmals. Yeah. Pünktlichkeit von über 90% wäre sicherlich ein Riesenschritt für uns. Wenn man sich die Industrie im Moment anguckt, dann sind wir irgendwo und bei 40 bis Mitte 50, 60% maximal. Und das wäre natürlich ein Riesenschritt nach vorne. Und ich glaube, das ist etwas, was auch die Industrie fordert. Zumindest in den letzten Jahren in vielen Events, wo wir waren, war das immer zwei Dinge, die auf jeden Fall gefordert wurden. Dass man robuste Lieferketten hat, die auch pünktlich kommen mit einer hohen Qualität, mit einer hohen Vorhersagbarkeit der Ankunft, mehr oder weniger just in time. So, und das, wenn wir das liefern können, dann glaube ich, dann wird das einen großen Unterschied machen.
Okay, ja. Was mir jetzt da noch einfällt oder die Nachfrage mit, Sie sagten ja, es gibt den Shuttle-Service dann an Land, weil so stell ich mir schwierig vor, wenn Sie jetzt ja manche Anlaufpunkte, manche Häfen quasi rausnehmen aus den Routen, dann muss ja für den Kunden trotzdem gewährleistet sein, dass die Güter, die Fracht dann auf dem Landweg gut erreichbar ja. ist. Und das wird dann auch von Ihnen übernommen, dieser Service.
Ja. Ja, also es geht natürlich auf der einen Seite, sage ich mal, wenn man jetzt einen Hub hat, nehmen wir mal einen in Deutschland oder einen in den Niederlanden oder so, von da wird es dann verteilt. Entweder über dem Landweg mit Bahn oder Truck oder auch auf dem Seeweg, zum Beispiel in die Ostsee oder in die Ostsee besonders oder nach Irland oder so, das machen wir dann über den Seeweg. Von da werden dann mit kleineren Schiffen die Güter weiter verteilt. Das Gute dabei ist natürlich, wir entladen dann in einem Hafen eine große Menge und fangen an, die von da zu verteilen und dann auf kleinere Schiffe. Von der Fahrzeit, von der Transitzeit her wird sich da nicht viel ändern. Das ist immer noch sehr schnell, weil wir natürlich auf dem Mainliner, auf der Hauptroute weniger Häfen haben. Das heißt, der Transport zum Beispiel von Singapur nach Rotterdam wird deutlich schneller sein. Und dann mit der Verteilung hinterher werden wir immer noch eine sehr, sehr gute Transitzeit haben, die dann den Kunden auch die nötige Schnelligkeit der Güter und der Ankunftszeiten garantiert. Also ich glaube, das wird klappen. Und wir übernehmen dann gemeinsam auch die Verteilung der Güter aus diesem Hubport heraus.
Okay, ja. Waren dann in dem ganzen Projekt auch die Kunden oder Ihre größten Kunden, sage ich mal, involviert?
Also in dem Projekt selbst nicht. So, aber wir haben natürlich schon, also ich sage mal, das Netzwerk haben wir gebaut anhand dem, was die Kunden uns oftmals zurückgespiegelt haben. Und wir haben natürlich mit den Kunden auch gesprochen, zu sagen, was sind für euch die wichtigsten Kriterien, und das ist natürlich immer Robustheit der Lieferkette, ist eine schnelle Transitzeit und eine Verlässlichkeit und natürlich eine Pünktlichkeit. Und daraufhin haben wir dann das aufgebaut, zu sagen, und um diese Anforderungen herum bauen wir jetzt unser neues Netzwerk auf, gemeinsam mit Maersk. Ja. Und da haben wir schon die Anforderungen der Kunden natürlich mit einfließen lassen, auf jeden Fall.
Okay, vielen Dank.
Was für ein Invest muss man sich denn vorstellen, wenn man jetzt ein Containerschiff, das zum Beispiel von Europa nach Asien fährt, also ein größeres, wenn man sich das anschafft mit den entsprechenden Containern, mit wie viel Invest muss man denn da ungefähr rechnen?
Ja, also ich sag mal, so ein Containerschiff kostet heute so, ohne dass ich jetzt sagen will, was wir bezahlt haben dafür, aber ich sag mal, kostet irgendwie zwischen 200 und 250 Millionen. So, 10 Stück brauchen sie mindestens. Dann sind wir bei 2,5 Milliarden plus Container drauf. Sind sie irgendwo bei um und bei 3.
Und das ist dann ein Dienst, also eine
Route, die sie quasi
fahren. Ja. Wow, ja.
Genau. Und deshalb macht man ja auch diese Kooperation, dass man sagt, dann je mehr Dienste ich habe, desto mehr Häfen kann ich auch abdecken, desto mehr verschiedene Zielgebiete kann ich befahren. Und dann tauscht man eben einfach nur Platz untereinander aus. So, das hat, also dann sage ich, ich gebe dir hier vielleicht 4.000 Stellplätze und du gibst mir auf deinem 4.000 und dann kann man 2 Abfahrten anbieten in verschiedene Zielgebiete und so wird dann in einer Allianz, wird sich dann der Platz geteilt.
Ja.
Mhm. Und das reduziert dann natürlich auch das Invest.
Klar, ja. Jetzt ging es ja schon relativ viel um robuste Lieferketten und man hört ja auch immer wieder, es wird viel gefordert rund um die Themen, keine Ahnung, Abhängigkeiten verringern, De-Risking, Nearshoring. Spüren Sie das irgendwie, dass sich die Auslastung der Routen irgendwie verändern, verschieben? Spüren Sie da irgendwas?
Also im Moment noch nicht, nein. Okay. Also unsere Hauptfahrtgebiete, in denen wir fahren, sind eigentlich ausgelastet, haben ein Wachstum jedes Jahr, dass wir jetzt sehen im Moment, dass viele Güter, die heute, sag ich mal, vielleicht in Asien produziert werden oder in Südamerika, dass die plötzlich jetzt zurückkommen nach Europa, sehen wir eigentlich noch relativ wenig. So muss man sagen. Also das wird sicherlich passieren bei einigen Dingen, aber beeinflusst uns eigentlich bisher noch weniger.
Alles klar. Und auch wegen den robusten Lieferketten, Sie hatten es ja vorher ganz kurz angesprochen, eben, ja, was da gerade die Schwierigkeiten im Roten Meer oder rund ums Rote Meer sind. Sie fahren, diese Route wird gerade komplett gemieden, oder? Gehen da einzelne Schiffe durch oder? Nein,
gar also, nichts. Also von uns geht da kein Schiff durch im Moment. Mhm. Und man muss ja auch sagen, dass es extrem tragisch ist und sowas nimmt einen auch dann, wenn man in der Schifffahrt arbeitet, enorm mit, weil wir ja unsere Seeleute da draußen haben, die jeden Tag 24/7 um die Weltmeere vor uns fahren und die Schiffe am Laufen haben. Und wir hatten eins der ersten Schiffe, die beschossen wurden, die wirklich auch einen Treffer bekommen haben. Dann ist man natürlich im ersten Moment extrem besorgt, extrem geschockt, hofft, dass alle Mann an Bord okay sind. Das war dann auch so. Schiff war beschädigt. Aber dann haben wir natürlich auch sofort die Entscheidung getroffen, um zu sagen, da fahren wir nicht mehr durch. Wir fahren jetzt unten um Südafrika rum. Auf jeden Fall, weil das uns einfach auch zu gefährlich war. Und es gab ja hinterher Schiffe, die noch weiter durchgefahren sind, die auch Treffer gekriegt haben dann. Und insofern ist für uns erstmal die Entscheidung, solange dieses Thema nicht gelöst ist, werden wir sicherlich da nicht durch den Suez fahren. Wir müssen mal gucken, wie es jetzt wird. Die Lage verändert sich ja da von sag ich mal, von Monat zu Monat, aber wir beobachten das sehr genau, aber werden da sicherlich kein Risiko nehmen. Weil wie gesagt, wenn man das einmal so mitkriegt, das nimmt einen schon extrem mit.
Ja, absolut. Nee, ist definitiv die richtige Entscheidung, sehe ich auch so,
ja. Ja, Herr Pradl, dann sind wir auch am Ende schon von unserem Podcast angelangt. Vielen Dank für die spannenden Ausführungen und schön, dass Sie dabei waren.
Ja, schönen Dank. Hat mich sehr gefreut. Interessantes Format, muss ich sagen. Finde ich toll.
Vielen Dank.
Hoffe, dass ich mir das dann hinterher mal anhören kann und mich
das hoffen wir auch.
Das hoffen wir doch.
Selbst erschrecke.
Nein. Ne? Super. Ja, wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, keine weitere Folge verpassen möchten, dann abonnieren und bewerten Sie den Podcast gerne auf den einschlägigen Plattformen und folgen Sie uns auf LinkedIn. Das würde uns sehr freuen. An der Stelle auch noch ein kleiner Appetit haben für die nächste Folge. Wir haben dann Barbara Frenkel zu Gast, die erste Frau im Porsche-Vorstand und Leiterin des Ressort Beschaffung. Ja, dann nochmal Dankeschön und bis bald.
Ja, schönen Dank.